Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst an Christi Himmelfahrt. Heute denken wir daran, dass Jesus zu seinem Vater zurückgegangen ist. Und damit hat er auch den Weg frei gemacht, dass 10 Tage später der Heilige Geist kommt. Und so wollen wir auch diesen Gottesdienst im Namen dieses dreieinigen Gottes feiern. Und ich freue mich auf die Zeit, die wir miteinander haben, auch nachher beim Gemeindefest, wo wir zusammen essen wollen und wo jeder herzlich eingeladen ist. Und auch jetzt im Gottesdienst bin ich auch ein bisschen gespannt, wie alles so laufen wird, weil wir haben heute Familiengottesdienst und ihr Kinder habt heute kein eigenes Programm, sondern bleibt die ganze Zeit über bei uns. Und wir wollen uns auch mit euch Kindern da einige Dinge zusammen anschauen über Gott Vater, seinen Sohn Jesus und den Heiligen Geist, die Dreieinigkeit oder der dreieinige Gott. Und zu diesem dreieinigen Gott möchte ich zu Beginn des Gottesdienstes noch beten. Ja, großer Gott, wir danken dir, dass wir in deinem Namen Gottesdienst feiern dürfen, dass du mitten unter uns bist, dass ja, du vom Himmel aus auf uns schaust, aber mit deinem Heiligen Geist auch gegenwärtig bist in deinen Kindern und in uns als Gemeinde. Und ich bitte dich, dass wir das spüren dürfen, dass wir das erleben dürfen, dass du uns mit hineinnimmst in deine Herrlichkeit. Du ja, das wirkst in jedem, was dran ist, was er braucht. Und wir über dich staunen, wir dich besser kennenlernen dürfen. Ja, bitte wirk du in diesem Gottesdienst, in unserer Gemeinschaft. Danke, dass du da bist. Amen. Und ich möchte euch jetzt von einem Mann erzählen, der hat sich auch immer sehr viele Gedanken darüber gemacht, über die Dreieinigkeit. Er hat viele Bücher dazu gelesen und viel Zeit an seinem Schreibtisch verbracht und sich gefragt, also wie kann das eigentlich sein, dass Gott nur einer ist, aber gleichzeitig drei? Es sind nicht drei Götter, sondern es ist ein Gott. Aber es sind doch drei Personen. Wie kann das sein? Das verstehe ich nicht. Und dieser Mann ließ nicht locker und versuchte es trotzdem, so gut es geht, zu verstehen. Eines Tages ging er gedankenversunken am Meer spazieren. Da sah er einen Jungen am Strand sitzen, der hatte ein kleines Loch gebuddelt. Und der Junge lief die ganze Zeit mit seiner Muschel in der Hand zwischen dem Meer und seinem kleinen Loch hin und her. Und er schöpfte mit der Muschel Wasser aus dem Meer in sein kleines Loch. Der Mann ging zu dem Jungen und fragte ihn, was machst du da? Der Junge antwortete, ich versuche das Meer auszuschöpfen und will es in mein Loch füllen. Der Mann schmunzelte und sagte, das ist doch unmöglich. Lass es bleiben. Daraufhin sah ihn der Junge an und sagte, und du willst Gott verstehen? Das ist genauso unmöglich, wie das Meer auszuschöpfen und in ein Loch zu füllen. Trotzdem tust du es, hast Freude daran und hast zumindest ein bisschen von Gottes Unendlichkeit bei dir. Der Mann staunte nicht schlecht. Denn der Junge hatte recht. Gott ist immer größer als das, was wir über ihn verstehen und wissen. Gott ist drei und Gott ist einer. Das ist eine Wahrheit, die wir nicht begreifen können, genauso wenig wie das Meer in ein kleines Loch passt. Unser Verstand ist zu begrenzt dafür. Aber es kann trotzdem Freude machen, darüber nachzudenken und ein bisschen etwas von Gottes Größe kann man dadurch mitbekommen. Und so wollen wir uns nachher im Gottesdienst noch 2 weitere Sachen anschauen, die wie diese Muschel sind und mit denen wir uns ein bisschen versuchen wollen, dieses, was man nicht versteht, doch ein bisschen begreiflicher zu machen und wo wir doch ein bisschen etwas von diesem unbegreiflichen Gott transportieren wollen. Jetzt wollen wir ein gemeinsames Lied zusammen singen, wo wir Gott wegen seiner Größe loben. Auf Seele Gott zu loben. Ich habe hier was
für euch mitgebracht. Und damit ihr besser seht, könnt ihr mal hier zu mir nach vorne kommen, euch hier in so einem Halbkreis mal aufstellen. So, und ihr seht schon, wir zeigen es auch gleich den Erwachsenen. Hier ist irgendwas unter dem Tuch. Okay, seht ihr das? Und will jemand mal vermuten, wie viele Gegenstände, wie viele Dinge hier drunter sind? Drei. Noch eine Vermutung? Könnten es vielleicht auch doch nur zwei Sachen sein oder vielleicht auch nur ein was? Wollen wir mal drunter gucken? Ich halte es mal hoch. Ist das jetzt ein was oder sind das drei Sachen? Drei? Ja, ist immer noch nicht so einfach. Drei oder eins? Beides, ja. Das ist vielleicht eine gute Antwort. Beides. Also wir sehen hier irgendwie drei Sachen, aber es gehört doch zusammen. Und ich glaube, ähnlich ist das bei Gott. Gott ist auch nur einer, heißt es in der Bibel. Gott ist einer. Es gibt nicht zwei Götter, nicht drei Götter, sondern einer. Und manchmal heißt es aber auch, oder manchmal sind da mehrere Personen, die alle Gott sind. Gott Vater, sein Sohn Jesus und auch der Heilige Geist. Und das, manchmal wirken die alle zusammen, manchmal nur einer. Und dann sieht es manchmal aus, als wären es drei. Aber es sind trotzdem nicht drei Götter, es ist ein Gott. Sie gehören zusammen. Auch wenn es aussieht, als wären es drei. Wenn ihr zum Beispiel von hier vorne drauf guckt, dann seht ihr nur den einen Huppel. Wenn ihr jetzt so drauf guckt, da seht ihr zwei. Und wenn ihr so drauf guckt, dann sieht man alle drei. Und ähnlich ist das in der Bibel. Manchmal sieht man sie alle zusammen. Manchmal sieht man die Unterschiede auch von ihnen. Ja, das wollte ich euch mal zeigen mit diesem Gegenstand. Jetzt dürft ihr euch gerne wieder hinsetzen. Schön, dass ihr hier mit dabei wart. Und für uns Erwachsene, also man kann das noch weiter überlegen. Du kannst das, nee, das brauche ich. Warte. Du kannst die nehmen, okay? Mehr können wir, diese dritte Dimension, können wir uns nicht vorstellen, so als Beispiel. Und Gott ist größer. Gott hat noch mehr, wie wir verstehen können. Und dann ist es je nachdem, wie er uns erscheint, wie er zu dieser Zweidimensionalität steht, dass wir mal einen sehen, mal zwei, mal alle drei. Und trotzdem ist es immer einer. Also das ist was, wir sind zu begrenzt, um das immer zu verstehen. Genau, so kann man sich das ein bisschen begreiflicher machen. Einerseits, andererseits sehen, okay, uns fehlt was, wir können es nicht ganz begreifen. Und das Ganze wird auch ja noch besser und ausführlicher in einem tollen Video erklärt von Das Bibelprojekt. Wenn ihr das mal bei Google oder YouTube eingebt, da findet ihr noch mehr dazu, wenn euch das interessiert. Jetzt weiß ich nicht, ob wir von den Plätzen aus das Kinderlied zusammen singen wollen oder... Wir haben keine Mitarbeiter, die mit da vorne stehen. Also kennt ihr das Lied 1, 2, der Herr ist treu? Kriegen wir das zusammen hin von den Plätzen aus? Wir können aufstehen und das zusammen singen. So, das mit dem Gegenstand war das erste und jetzt wollen wir noch mit einer zweiten Sache, mit einem kurzen Anspiel oder einer kleinen Choreografie weiter versuchen zu verstehen, was es heißt, dass Gott drei ist und gleichzeitig eins ist. Also wir haben drei Personen, Gott Vater, seinen Sohn Jesus und den Heiligen Geist. Und alle drei Personen lieben die jeweils anderen Personen. Sie freuen sich riesig über den anderen, sie dienen dem anderen und sie verherrlichen den anderen. Man kann auch sagen, sie drehen sich um den anderen. Also was einem wichtig ist, damit beschäftigt man sich. Darum dreht man sich. Was man gut und schön findet, darum kreisen die Gedanken. Das lässt einen nicht los. Man ist sozusagen wie ein Planet mit der Umlaufbahn um die Sonne. Und jetzt, ja, Heinrich und Sergej sind schon ein bisschen nach vorne gekommen. Wir versuchen das mal zu veranschaulichen. Also es sind drei Personen und als Personen kann man entweder sich selbst lieben, sich selbst sehr wichtig nehmen, denkt man ist der Größte und alles muss in die eigene Umlaufbahn, alles muss sich um einen drehen. Oder auch man selber dreht sich um sich selber. Also das sieht dann einfach so aus. So, also wir haben jetzt keine Gemeinschaft, sind keine Einheit, jeder ist für sich. Man kann auch anfangen und eben wünschen, okay, alles muss mir dienen. Die anderen sollen sich um mich drehen. Und dann sagen wir einfach nur, okay, Sergej, dreh dich um mich. Oh, das ist aber lieb, Sergej. Sergej dreht sich um mich, das ist nett. Und dann, okay, danke. Und weil Sergej so nett war, drehe ich mich auch um Sergej. So. Und oft, also ich glaube, es gibt auch zwischen Menschen echte Liebe, wo man selbstlos für den anderen was macht. Manchmal vielleicht auch mit Hintergedanken, ich drehe mich um den anderen, damit er auch mir mal was Gutes tut. Und bei Gott ist das alles aber nochmal anders und nochmal größer. Bei Gott, diese drei Personen, die lieben sich schon immer, seit Ewigkeit, und sie werden sich für alle Zeit bis in Ewigkeit lieben. Sie drehen sich zu dritt immer um den anderen. Sie verherrlichen den anderen, sie geben sich dem anderen hin, wollen, dass der andere auch zur Geltung kommt, dass die anderen dass Menschen von Gott begeistert sind, von dem Vater, von Jesus. Und so ist das ein ewiges sich kreisen um den jeweils anderen. Und das versuchen wir jetzt auch mal. Wir haben es vorher geübt. Ja, danke Heinrich und Sergej. Und bei Gott klappt das in Harmonie. Sie müssen sich dafür nicht anstrengen, sage ich mal. Sie sind einfach so begeistert von dem anderen, da funktioniert das. Und sie, das ist ja nur ein Bild, also sie haben einfach Freude daran, dem anderen zu dienen, den anderen zu verherrlichen. Und das die ganze Zeit. Wir Menschen machen das mal, schaffen es mal nicht. Und bei Gott ist das eine ewige Liebe. Und das ist was Schönes, darüber nachzudenken, diese drei Personen, wie sie miteinander umgehen, wie sie den anderen wichtig und wertvoll finden und sich über ihn freuen. Wir wollen ja zu diesem herrlichen dreieinigen Gott noch drei weitere Lieder singen und vielleicht hilft es uns daran zu denken, ja, dass er im Mittelpunkt ist, dass wir uns um ihn versammeln und es auch in der Mitte dieser eine Gott ist aus drei Personen, die sich von Ewigkeit zu Ewigkeit lieben und um sich selbst drehen oder umeinander drehen und auch andere damit reinnehmen. Lasst uns singen und gerne auch dazu aufstehen. Ich würde gerne vor der Predigt noch mit uns beten. Danke, Jesus, für dein Wirken auf dieser Welt. Danke, dass du uns den Vater gezeigt hast. Und ja, danke, dass du jetzt bei dem Vater bist und mit ihm thronst und herrschst und du den Heiligen Geist gesandt hast. Und bitten dich, hilf du uns, dich kennenzulernen besser, dich dein Wort besser zu verstehen und ja, so zu leben, wie du es möchtest. Danke, ja, für dein Wirken unter uns. Amen. Ja, wir haben jetzt bisher einiges zur Dreieinigkeit gehört und mit diesen Gedanken wollen wir uns jetzt auch die Geschichte mal durchlesen, als Jesus zu seinem Vater zurückgegangen ist, die Geschichte von seiner Himmelfahrt. Jesus war ja als Baby auf die Welt gekommen, Gott machte sich ganz klein, dann wurde er älter, ein Junge, ein Teenager, ein Jugendlicher, ein erwachsener Mann. Und dann hat er seinen Dienst begonnen.
und hat gezeigt, ich, Jesus, bin der Messias, auf mich habt ihr gewartet, ich bin alles, was ihr braucht. Und das gipfelte darin, dass Jesus am Kreuz starb am dritten Tag, aber wieder von den Toten auferstand. Jesus lebt. Und dann rückt irgendwann die Zeit näher. Jesus sollte nicht für immer auf der Erde bleiben. Das hatte er den Jüngern auch schon gesagt. Und so kam irgendwann dieser Tag, und davon lesen wir in Apostelgeschichte 1, ab Vers 1. Da heißt es, und das spricht, also es ist Lukas, der das schreibt, und da heißt es, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, also dir Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat, zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen Aposteln hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Also diese drei Verse ist nochmal ein Rückblick auf all das, was in den Evangelien berichtet wird. Und dann heißt es weiter hier in der Apostelgeschichte, und ich lese die ganze Begebenheit einmal vor. Vers 4. Und als er, Jesus, mit ihnen, den Jüngern, versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg weit entfernt. Und dann sind sie weiter zusammen, pflegen Gemeinschaft und beten, verharren einmütig im Gebet, wie es in Vers 14 heißt. Also in dieser Begebenheit geht Jesus zurück zu seinem Vater. Und das ist auch gut so. Es ist gut, dass Jesus zu seinem Vater ging. So habe ich diesen Text überschrieben. Und warum das gut ist, das möchte ich jetzt in zwei kurzen Punkten erklären. Es ist erstens gut, weil Jesus und sein Vater jetzt wieder zusammen sind. Also hier hieß es ja, dass Jesus in den Himmel auffuhr und dass eine Wolke ihn aufnahm. Also Vers 9, als er dies gesagt hatte, wurde ihre von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf. Und dann auch später nochmal in Vers 11. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist. Und wie genau das aussah, das ist schwer zu sagen. Und ich glaube, darum geht es auch nicht. Weil der Himmel, das ist auch nicht nur das oben, das Blaue, wenn wir draußen sind, wo die Wolken sind, sondern der Ort, wo Gott der Vater wohnt, das heißt auch Himmel. Himmel ist also auch das, was wir nicht sehen, wo Gott der Vater wohnt. Und auch bei der Wolke ist das ähnlich. In der Bibel, im Alten Testament, erscheint manchmal eine Wolke, wenn Gott erscheint. Also zum Beispiel, als Israel in der Wüste war oder im Tempel, da war auch eine Wolke, weil Gott da war, weil Gott erschienen ist. Er war nicht die Wolke, aber die Wolke umhüllte ihn sozusagen. Also wenn Jesus hier von einer Wolke oder dem Himmel aufgenommen wird, dann heißt es vor allem, dass Jesus jetzt wieder bei seinem Vater ist. Bevor er als Baby auf die Welt gekommen war, war er schon bei seinem Vater im Himmel. Dann kam er auf die Erde und jetzt geht er wieder zu seinem Vater. Und warum ist das jetzt gut? Na, ich glaube, erstmal ist es gut für Jesus und seinen Vater, weil sie jetzt wieder im Himmel zusammen sind. Sie waren auch davor, als Jesus auf der Erde war, nicht ganz getrennt, außer als Jesus sein Leben für uns gab. Aber die Bibel beschreibt an anderen Stellen, dass Vater und Sohn sich jetzt wieder ganz harmonisch miteinander freuen und aneinander freuen und ihre Herrlichkeit miteinander teilen. Das heißt, oft Jesus sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Also beide sitzen auf einem Thron und herrschen auf diesem Thron als König der Könige und Herr aller Herren, herrschen sie über die ganze Welt und das ganze Universum. Und das machen sie zusammen, der Vater auf dem Thron und zu seiner Rechten Jesus, während sie sich gemeinsam immer lieben, sich gegenseitig Gutes tun und sich übereinander freuen. Und Jesus hat diesen Platz verdient. Bei allem, was er auf dieser Welt getan hat, hat er den Willen seines Vaters getan. Er hat ihn immer geehrt und ihn damit erfreut. Deswegen sitzt Jesus zu Recht neben seinem Vater. Das ist gut und richtig so. Und die beiden wollen da auch nicht alleine bleiben. Dazu war Jesus ja auf die Welt gekommen, dass auch wir Menschen Teil dieser Liebesbeziehung haben, Teil dieser Liebesbeziehung werden. Es heißt in der Bibel, dass Jesus uns durch seinen Tod zu königlichen Priester für seinen Vater gemacht hat. Und wer mit Jesus lebt und ihm sagt, sei du der König in meinem Leben, du darfst über alles bestimmen, dann wird man ein königlicher Priester für Gott. Und Jesus ist schon jetzt bei seinem Vater und er hat gesagt, wer zu mir gehört, wer mein Jünger ist, den werde ich auch mit zum Vater holen. Und da geht es auch gar nicht darum, ob du das verdient hast oder nicht. Das ist ein Geschenk, was man annehmen kann. Bei anderen Sachen ist das mehr so, dass man sich das verdienen kann. Und da soll man dann auch nicht neidisch auf andere sein, wenn sie sich was verdient haben. Zum Beispiel, wenn jemand richtig weit geworfen hat, dann hat er es verdient, auf Platz 1 zu sein. Oder wenn jemand ein Kartenspiel gut kann, dann hat er es verdient zu gewinnen. Außer wenn er geschummelt hat, dann hat er es nicht verdient. Sich wirklich was verdienen kann man nur, wenn man ehrlich und gerecht bleibt. Und wenn jemand was verdient hat und dabei auch ehrlich war, dann kann man sich sogar auch für den anderen freuen. Auch wenn zum Beispiel einer gut und viel arbeitet, verdient er es, dafür bezahlt zu werden. Also man kann sich Sachen auf ehrliche Weise verdienen und erarbeiten. Ich glaube, dass das ein biblisches Prinzip ist. Und das dann auch ähnlich wie vorhin, dass man sich um den anderen dreht. Man erkennt an, dass er was gut kann oder dass er wertvoll ist. Das, was der andere ist oder manches, was er tut, das verdient meine Anerkennung. Und bei Jesus verdient er das in allerhöchstem Maß. Genauso können wir können uns richtig für Jesus freuen, dass er jetzt bei seinem Vater ist. Weil genau das steht ihm zu. Das hat er verdient. Er hat so gut auf dieser Welt gelebt wie sonst keiner. Er hat immer Gott, seinen Vater, geehrt und geliebt. Er hat es verdient, mit Gott auf dem Thron zu sitzen. Jesus ist der Beste, den es gibt. Er hat genauso gelebt, wie er sollte. Er hat nie gesündigt. Er hat es verdient, dass er über dein und über mein Leben bestimmen darf. Und es ist richtig, wenn wir uns um ihn drehen, wir ihn lieben und ihm dienen. Das hat er verdient. Er ist der rechtmäßige König aller Könige und Herr aller Herren. Also es ist gut, dass Jesus zu seinem Vater ging. Jetzt sind wir zusammen in ihrer ganzen Herrlichkeit und das ist gut und richtig so. Und eine zweite Sache, und das habe ich öfters oder verstehe ich auch jetzt manchmal noch nicht, aber es ist auch gut für uns, dass das so ist. Denn jetzt wirkt der Heilige Geist auf dieser Welt. Und das ist der zweite Grund, warum es gut ist, dass Jesus zu seinem Vater zurückgegangen ist. Und das sagt Jesus selber. Als er auf der Welt war, hat er in Johannes 16, Abvers 5 gesagt zu seinen Jüngern, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, zu dem Vater. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Die Jünger sind traurig, dass Jesus gehen wird. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, wird der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Also es ist uns nützlich, dass Jesus weggeht, denn dann kann der Heilige Geist kommen. Warum, das sagt Jesus hier auch nicht, wie das zusammenhängt. Er sagt es einfach, dass er weggeht und dann der Heilige Geist kommt, dann kommen kann. Also Jesus wollte den Heiligen Geist senden, nachdem er zum Vater gegangen war. Und das hat Jesus auch den Jüngern in Apostelgeschichte 1 nochmal gesagt. Bleibt in Jerusalem, wartet auf die Verheißung des Vaters, wartet auf den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr Kraft haben. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein, Zeugen von Jesus, bis an das Ende der Erde. Und auch da sehen wir, dass Jesus ganz viel vom Heiligen Geist hält. Er weiß, ohne den Heiligen Geist wird es nicht gehen. Die Menschen und die Jünger von Jesus, selbst die, brauchen den Heiligen Geist. Also Jesus liebt den Heiligen Geist. Jesus geht von der Erde, damit der Heilige Geist kommt. Er soll wirken. Und auch der Heilige Geist wirkt, liebt Jesus. Bei dem, was er tut, weist er immer auf Jesus hin. Er verherrlicht Jesus. Er wirkt in Menschen, dass sie an Jesus glauben. Auch der Heilige Geist liebt Jesus. Und was der Heilige Geist wirkt, ist so viel mehr als das, was wir sehen und auch als das, was uns oft wichtig ist. Die Jünger hatten in Vers 6 noch gefragt, Herr, wenn du jetzt weggehst und der Heilige Geist da sein wird, stellst du dann in dieser Zeit das Königreich für Israel wieder her? Also die Jünger wollten ein sichtbares, vielleicht auch ein starkes und ein nationales Königreich in ihrem Land, in Israel. Für sie war das eine wichtige Frage. Was ist mit unserem Land? Werden wir wieder groß und mächtig dastehen? Aber sie mussten weiter lernen, dass Jesus andere Dinge wichtiger sind als ein bestimmtes Land, eine bestimmte Herkunft oder gegenüber anderen stark und mächtig auszusehen. Aber nein, daher nein, es ist gut, wenn der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist wirkt vor allem in den Menschen drinnen. Und das sieht nicht immer pompös und stark und mächtig aus und fühlt sich auch nicht immer so an. Aber der Heilige Geist verherrlicht Jesus in uns, in unserem Leben. Und das sieht zum Beispiel so aus, dass der Heilige Geist, die zu Jesus gehören, Stück für Stück Jesus ähnlicher machen, vom Charakter her. Oder er lässt uns Dinge können, mit denen wir anderen dienen können. Er gibt uns Gaben. Und auch das ist oft, was in uns oder in unseren Beziehungen stattfindet und nicht in was Sichtbarem, in was Äußerlichem. Oder der Heilige Geist hilft auch, dass das Evangelium verbreitet wird. Er wirkt in Menschen, dass sie sich nach Gott sehnen, dass sie nach Gott fragen. Oder das gibt uns die richtigen Worte, wenn wir über Jesus reden. Also dieses Wirken des Heiligen Geistes ist viel wertvoller als irgendein Königreich oder Land, auch mit all dem Frieden und Wohlstand, den es darin gibt, auch wenn das sicher gute Sachen sind. Und manchmal bauen auch wir unser eigenes kleines Königreich. Und ich habe das auch lange versucht, zum Beispiel in der Schule. In der Schule wollte ich immer bei den Coolen dazugehören. Irgendwann bin ich in die 5. Klasse gekommen, da waren dann alle neu, aber am Anfang habe ich es auch noch geschafft, die anderen davon zu überzeugen, dass ich cool bin, dass ich einer von den Coolen bin. Und da war meine Stellung nicht gefährdet, mein kleines Königreich funktionierte. Ich war von zu Hause aus, kannte ich von meinen Eltern Gemeinde und Jesus, und da spürte ich auch einen kleinen inneren Konflikt. Aber das habe ich weggewischt. Es gab dann noch einen anderen Jungen aus meiner Klasse, Joel. Und der hat nicht zu den Coolen dazugehört. Er hatte nicht so coole Klamotten und er hatte auch viele Allergien. Deswegen hat er immer recht komisches Pausenbrot mitgenommen. Und er ging auch nicht mit uns in der Mittagspause zu McDonald's oder Burger King. Viele machten sich über Joel lustig, ich auch. Er war ein Außenseiter. Und auch Joel kannte von zu Hause Jesus Und ich glaube, Joel lebte in Jesu Königreich. Er ließ sich von dem Mobbing nicht unterkriegen. Er blieb ein herausragender Schüler und er ärgerte nicht zurück. Er blieb immer freundlich und höflich. Bei mir zerfiel irgendwann mein kleines Königreich. Plötzlich gehörte ich nicht mehr zu den Coolen dazu. Ich hatte das nicht verstanden und die anderen machten sich dann jetzt auch über mich lustig, ärgerten mich und grenzten mich aus. Und mich hat das damals richtig fertig gemacht. Es war schrecklich und es gab auch keine Aussicht auf Besserung. Und ich war in all dem aber auch nicht bereit, jetzt zu Jesus zu sagen, sei du mein König, ich will in deinem Königreich leben und für dein Königreich arbeiten. Und mir ging es immer noch um äußere Stärke und die Anerkennung von den Coolen. In diesem Königreich wollte ich leben. Und irgendwann fing es dann aber an, dass ich die Pausen mit Joel verbrachte. Und ich glaube, das begann erstmal ganz zufällig. Und am Anfang fühlte ich mich auch nicht wohl dabei. Mit Joel? Den mag doch keiner. Mich mochte in der Zeit auch keiner, oder dachte ich zumindest. Aber trotzdem wollte ich mit Joel keine Zeit verbringen. Aber es kam dann trotzdem so und wir wurden Freunde. Und Joel sagte dabei nie ein schlechtes Wort über die, die ihn geärgert hatten. Und auch gegen mich hatte er nichts. Und da lernte ich über Joel zu staunen. Er hat nie etwas darauf gegeben, äußerlich stark zu sein. Er wusste, dass es auf andere Dinge ankommt. Die Liebe von Jesus und die Liebe zu Jesus. Das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Charakter, in seiner Freundlichkeit, in seiner Höflichkeit. Dinge, die viel wichtiger sind als äußere Stärke und das eigene Königreich. Und so will ich uns heute Morgen sagen, hör auf, dein eigenes kleines Königreich zu bauen. Lass den Heiligen Geist wirken. Wo erinnert er dich an Worte aus der Bibel? Wo gibt er dir einen Impuls zum Handeln? Wo spürst du etwas in dir, das dich zu Gott führen möchte? Lass den Heiligen Geist wirken. Es ist gut, dass er da ist. Er ist die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit und mit den anderen beiden verherrlicht er ständig die jeweils anderen. Lass dich in ihre Liebesbeziehung mit hineinnehmen. Das geht durch das, was Jesus zu seinen Lebzeiten erwirkt hat, und es geht durch das aktuelle Wirken des Heiligen Geistes, für den Jesus Platz gemacht hat. Es ist gut, dass Jesus zu seinem Vater zurückgegangen ist. Daran denken wir heute an Christi Himmelfahrt. Es ist gut, weil Jesus und der Vater jetzt wieder zusammen sind. Zusammen herrschen sie in völliger Harmonie. Und das steht ihnen zu. Und es ist gut, weil jetzt der Heilige Geist in der Welt wirkt. Er verherrlicht die anderen beiden und lässt uns teilhaben an der Herrlichkeit Gottes. Ihm, dem dreieinen Gott, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lade uns ein, wer möchte, laut mit uns zu beten zu diesem dreieinigen Gott, und lasst uns am Ende gemeinsam das Vaterunser beten. Ja, großer Gott, wir stehen staunend vor dir und haben ein bisschen von dir gehört, kennen dich ein bisschen, leben mit dir und ja, wissen doch nicht, wie reich du bist, wie vollkommen du bist, wie mächtig du bist. Und wir danken dir, dass du in unser Leben gekommen bist, dass du dich offenbarst, dass wir etwas von dir mitbekommen dürfen, dass wir sehen dürfen, dass du dreieinig bist, dass du drei Personen bist, die sich untereinander lieben und von Ewigkeit her Liebe sind. Und wir wollen ja dieses Unverständliche weiter, so gut es geht, verstehen und darüber nachdenken und uns darüber freuen, wer du bist, und darüber staunen und so leben, wie du es möchtest, weil du gut bist, weil du ja gute Ordnung, gute Gesetze, gute Regeln gegeben hast. Bitte hilf uns dabei, daran Freude auch zu haben, Freude aneinander zu haben, einander zu lieben, wie du uns geliebt hast. Wir bitten dich, ja, offenbare dich durch uns auch anderen Menschen, dass auch andere Menschen Freude bekommen, Hoffnung bekommen, Leben bekommen. Danke, dass du uns auch damit hineinnimmst. Und ja, danke für diesen Gottesdienst. Danke für uns als Geschwister, als deine Familie. Und danke für das Gemeindefest jetzt am Mittag noch. Danke, dass du auch da mit uns bist. Amen. Ja, bitte steh doch mit mir auf und lasst uns gemeinsam beten, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Damit sind wir am Ende fast dieses Gottesdienstes und auf jeden Fall noch nicht von der gemeinsamen Zeit. Wir haben heute Gemeindefest, es ist jeder dazu herzlich eingeladen. Jeder Gast, der heute hier ist, bleibt gerne noch bei uns, verbringt den Mittag mit uns. Wir grillen draußen und essen aber drinnen. Wir hatten eigentlich geplant draußen, aber weil es ein bisschen kalt ist, hier unten drunter, hinten ist die Treppe, kommt man nach unten, da ist schon alles aufgebaut. Und dann werden wir jetzt demnächst dann irgendwann mit Essen anfangen. Ich bete gleich noch von hier, aber unten, ja, wird sich's ergeben, wie angefangen wird, auch als Gast, dürft ihr gerne einfach zugreifen und Gemeinschaft mit uns haben. Für die Eltern ist es so, dass ihr in der Zeit selber nach euren Kindern schauen sollt. Es wird kein offizielles Kinderprogramm geben. Es sind ein paar Sachen aufgebaut, Basteltische, eine Hüpfburg. Aber genau, ihr als Eltern seid verantwortlich für eure Kinder in der Zeit. An den Stationen sind schon auch Mitarbeiter, so wie ich es verstanden habe. Aber insgesamt seid ihr verantwortlich. Dann, wenn ich nichts vergessen habe, würde ich hier noch einmal... Ich mache den Segen, also ich spreche euch den Segen Gottes zu und bete dabei auch für das Essen und ja, bitte euch noch einmal aufzustehen. Danke, himmlischer Vater, Jesus Christus und Heiliger Geist, dass du uns geschaffen hast und auch diese Welt geschaffen hast mit allem Guten, was darin ist. Danke, dass wir das gemeinsam auch genießen dürfen mit gemeinsamer Zeit und ja, leckerem Essen. Dafür danken wir dir und bitten dich, dass du auch da ja, die Gespräche segnest, unsere Gedanken, auch die Zeit der Kinder und mit den Kindern. Ja, danke, dass wir als deine Kinder auch leben dürfen. Und ich spreche euch den Segen zu, den der dreieinige Gott zugesagt hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Setzt euch gerne nochmal hin und wir hören ein Postludium.